herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit und Podcast von und mit meinem Bruder. In der vergangenen Episode habe ich dir berichtet, warum ich kein Social Media mehr mache und habe dabei über Impulsivität und schnelle Reaktionen auf emotionale Reize gesprochen. Und das hat mich irgendwie dazu angeregt, dass ich jetzt voll Bock drauf hatte, dir direkt noch einen Podcast aufzuzeichnen zum Thema Regulation, Koregulation und Impulsivität. Lass uns gemeinsam dahinschauen. Ich hoffe, du hast so richtig Bock, denn heute geht es ganz klar um die Erregung und Emotionen deines Hundes. Ich verrate dir heute, was es mit Regulation und Koregulation eigentlich auf sich hat, wie das Ganze mit Impulsivität oder impulsivem Verhalten zusammenhängt. Ich verrate dir außerdem, was Impulsivität uns zeigt, beziehungsweise worauf sie hindeuten kann. Und nicht zuletzt, warum es wichtig ist, impulsives Verhalten nicht zu unterdrücken, sondern stattdessen den Fokus auf die Regulationsfähigkeit beziehungsweise die Ursachen für die fehlende Regulationsfähigkeit zu legen. Natürlich bekommst du auch Tipps, wie du die Regulationsfähigkeit deines Hundes fördern kannst beziehungsweise was du konkret vermeiden solltest. Also, let's go. Was bedeutet eigentlich Regulation und was bedeutet Koregulation beim Hund? Diese Frage ist mir vor nicht allzu langer Zeit gestellt worden. Das heißt, dass ich das Thema gerade so auf dem Schirm habe, das liegt jetzt nicht nur an meiner Social-Media-Pause, sondern auch an dieser Frage. Vorbereitung war ein Call, den ich gemacht habe für unsere Trainees in der Anders mit Hund Ausbildung, wo wir über ein Quäntchen Wahrheit gesprochen haben und da haben wir das Thema Regulation, Koregulation auch gestriffen. Ein bisschen davon möchte ich dir heute auch berichten, beziehungsweise es nochmal aus einem anderen Aspekt als in dem Call beleuchten. Was ist denn überhaupt Regulation, Koregulation und Impulsivität und wie hängt das zusammen? Also Impulsivität ist ein schnelles und nicht besonders abgestuftes, promptes Reagieren auf einen Reiz, einen Impuls. Das heißt, wie so eine Art Stromstoß durchfährt es den Hund, die Erregung schießt in die Höhe und er reagiert eben blitzschnell auf einen Reiz. Und Impulsivität meint, dass da keine Kontrolle des Impulses stattfindet, also keine Kontrolle, was so die erste Erregung und die erste emotionale Reaktion bedeutet. Dass der Hund sofort angespitzt ist und auf scheinbar kleine Auslöser überreagiert. Und du merkst jetzt schon an meinem scheinbar kleine und an der Betonung des Überreagierens, dass wir da schon in einem riesigen Bereich der Wertung sind. Also zu sagen, der Reiz ist klein und der reagiert über, bedeutet ja im Prinzip, naja, der stellt sich an. Also das Verhalten ist deutlich extremer, als wir es als normal oder sinnvoll erachten. Wenn das jetzt im Vergleich für den einen Hund ist, also normalerweise sieht der Hund eine Katze, bleibt erstmal stehen, guckt der Katze hinterher und wenn die dann wegrennt, dann versucht er hinterher zu rennen. Und wenn das nicht gelingt, weil er an der Leine festgehalten wird, dann fängt er vielleicht mit Lautäußerungen an. Also es wäre so seine normale Reaktion. Und jetzt ist er eben so, dass der die Katze sieht und der hängt sofort schreiend in der Leine. Dann könnte man sagen, boah, das war eine deutlich impulsivere Reaktion, als ich die sonst von diesem Hund kenne. Impulsivität wird auch gerne als Persönlichkeitsmerkmal beschrieben. Das bedeutet, dass eben ein Hund sehr häufig schnell auf Reize deutlich reagiert. Und das, was der Impulsivität entgegensteht, ist die sogenannte Impulskontrolle, also die Fähigkeit auf einen Reiz, die Reaktion, die emotionale und erste Reaktion, den schnellen Erregungsanstieg und die daraus resultierenden Verhaltensweisen eben zu kontrollieren, zu stoppen, hinten anzustellen. Regulation bedeutet, die eigene Erregung und emotionale Situation und die eigene Spannung selbst regulieren zu können, wenn es sich um die Selbstregulation handelt. Das bedeutet, über schlichte Maßnahmen wie zum Beispiel Stress abschütteln oder auch sich ein bisschen putzen, um sich zu beruhigen oder solche Sachen, dafür zu sorgen, dass die Erregung innerhalb einer Situation oder unmittelbar danach wieder absinkt oder die Emotion wieder verblasst, so dass es in den gleichen Gemütszustand wie vorher zurückfällt und dass das eben relativ zügig geht. Und wenn das nicht gelingt, sondern das Regulieren dieser Emotionen und der Erregung entweder dem einen oder dem anderen oder beiden in Kombination nur dann gelingt, wenn ein Sozialpartner, eine Sozialpartnerin unterstützt. Zum Beispiel du deinen Hund mit entspannenden Berührungen oder einem Entspannungswort unterstützt, damit der Hund seine eigenen Emotionen und seine Anspannung und Erregung wieder verändert und drosselt. Dann spricht man von Koregulation. Das heißt, wir kennen die Koregulation und wir erleben sie im Übrigen auch. Jeder von uns hat sie hoffentlich erlebt. Als Säugling ist man noch nicht so in der Lage, die eigene Emotion und Erregung zu regulieren. Und dann ist es die Berührung, die Wärme, der Geruch der Bezugsperson oder der Bezugspersonen, die dafür sorgen, dass die Welt wieder so ein bisschen heile wird, das Sicherheitsbedürfnis wiederhergestellt wird. Das heißt, wir brauchen eine Unterstützung von außen in der Situation, um wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Und ich versuche das so wertend auszudrücken wie möglich. So wenig wertend wie möglich. Oh geil, freudscher Versprecher. Den lassen wir auf jeden Fall drin. Ich versuche das so wenig auszudrücken, wertend auszudrücken wie möglich. Aber ich vermute, dass es mir nicht immer gelingt. Also ich möchte auf keinen Fall, dass du denkst, ich möchte die Emotionen des Hundes oder die Erregung abwerten oder als schlecht oder gut darstellen. Emotionen und Erregungen gehören zum Leben dazu. Wir Menschen wollen häufig Emotionen bei anderen koregulieren, vor allen Dingen bei Hunden, wenn wir das Gefühl haben, Erregungen und Emotionen sind für die Situation nicht passend. Es ist uns zu viel. Wir haben das Gefühl, es ist übertrieben, dem anderen geht's vielleicht auch nicht gut damit. Und wenn wir selber nicht gut damit zurechtkommen, dass der andere diese Emotionen erlebt, vielleicht weil wir uns ganz besonders verantwortlich für den anderen fühlen. Koregulation ist also etwas, wo jemand unterstützt wird beim Wiederfinden, ich nenne es mal, der inneren Mitte. Die Koregulation hat nicht nur positive Aspekte, das mal ganz vorweg. Das ist etwas, was durchaus sinnvoll sein kann und was unterstützend sinnvoll sein kann. Ich komme später noch darauf, warum ich Koregulation auch ein wenig kritisch sehe. Aber grundsätzlich machst du damit nichts verkehrt. Ein Beispiel für Eigenregulation im Vergleich zur Koregulation: Dein Hund erschrickt. Er macht einen Satz nach vorne, er verharrt dann kurz, bleibt noch für einige Atemzüge angespannt, tippelt vielleicht auch so ein bisschen herum und dann gähnt er und dann schüttelt er und fällt wieder in das Erregungsniveau zurück, was er vorher hatte. Dann hat die Selbstregulation gegriffen. Ein anderes Beispiel: Dein Hund erschrickt und er macht einen Satz nach vorne. Er kann sich nicht selbst stoppen, sondern er wird durch die Leine gestoppt. Dann rennt er vielleicht an der Leine hin und her. Du kürzt Stück für Stück die Leine ein, bis du ihn berühren kannst. Du kraulst ihn zum Beispiel vorne an der Brust, bis er sich beruhigt hat. Dann hast du versucht, emotional und auf der Erregungsebene auf ihn einzuwirken und zu koregulieren. Grundsätzlich kannst du dir merken als Faustformel: Erregung ist am schnellsten, also Schreck zum Beispiel ist ein ganz drastischer Erregungsanstieg, noch bevor die Angst kommt, wenn die überhaupt kommt. Nach der Erregung kommt die Emotion und dann kommt sozusagen erst bewusstes Verhalten. Nicht immer, aber dann kann es kommen. Und die Impulskontrolle und die Regulation braucht der Hund zum Beispiel, um dieses emotionale und erregte Verhalten zu stoppen und das bewusstere Verhalten, das, ich nenne es mal, zielgerichteter oder strategischere Verhalten anzuschließen. Kann ein Hund sich nicht selbst regulieren, kann er eben nicht zu diesen Verhaltensweisen kommen. Lass uns im nächsten Schritt darauf gucken, wann denn diese Regulationsprobleme ganz besonders häufig auftreten. Ganz besonders häufig treten sie nämlich auf, wenn der Hund vom Grundtonus her schon gestresst, überfordert und nicht in seinem wirklichen Wohlbefinden ist. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, es können Schmerzen sein. Es kann sein, dass der mit vielen Umweltreizen überfordert ist. Es kann sein, dass der zwar ausgepowert wird, aber sich eben nicht wohl dabei fühlt, also dass der körperlich erschöpft wird durch seine Spaziergänge, aber nicht die Spaziergänge dem Wohlbefinden dienen. Es kann auch sein, dass der unterfordert ist, nicht unbedingt im Sinne des Körperlichen, es kann natürlich auch sein, ist aber seltener, sondern dass der unterfordert ist, was so die freie Bewegung und das freie Erkunden und das freie Einsetzen seiner Sinne ist, dass da also ein Mangel entstanden ist, dass er nicht so viel seiner natürlichen Verhaltensweisen ausleben kann. Es kann sein, dass in der Mehrhundehaltung oder im Zusammenleben mit Menschen oder anderen Tieren nicht ganz alles für ihn rund läuft. Und gar nicht, es müssen gar nicht so die großen Dinge sein, sondern es können auch ganz viele, 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 viele kleine Dinge sein, die aufeinander kommen. Nehmen wir an, der ist eh ein bisschen geräuschempfindlich. Jetzt ist in der Nachbarschaft eine Baustelle, die ist laut. Gleichzeitig stehen so die ersten Sommergewitter im Raum und du bist gerade ein bisschen angespannt, weil bei dir auf der Arbeit viel los ist und du vor dem Urlaub noch alles Mögliche schaffen willst oder so. Und es kommen so ganz, ganz viele Dinge zusammen, die der eigentlich gut kompensieren kann. Aber jetzt summieren die sich, die zählen sich aufeinander und dadurch wird es einfach zu viel und dann gelingt die Regulation auch nicht mehr gut. Regulationsprobleme treten auf, wenn entweder ein konkreter Auslöser den Hund emotional und von der Erregung her von den Füßen holt oder wenn Dinge sich aufsummieren und das Fell einfach eine Nummer dünner wird und dann sorgen Regulationsprobleme dafür, dass sowieso vorhandene Schwierigkeiten deutlich größer werden. Also nehmen wir an, dein Hund hat es nicht so mit anderen Hunden. Der kann das aber vielleicht im vertrauten Umfeld oder da, wo der freudig unterwegs ist, noch ganz gut normalerweise kompensieren. Jetzt kommen aber eh viele Dinge aufeinander und dann kann das nicht mehr kompensieren und dann springt er ganz schnell aus der Haut. Oder du hast einen Hund, der sowieso vom Alltag her so überfordert ist, weil er vielleicht noch gar nicht richtig bei dir angekommen ist, weil vielleicht viel bei eurem ersten Zeit gemeinsam schiefgelaufen ist und. Und in dieser ersten Zeit war es einfach so, dass der überfordert war und diese Regulation nicht geschafft hat. Und dann hat sich dieses Leinenaggressionsproblem eingeschlichen und jetzt ist es da und es ist in großen Stücken einfach erlernt und der Hund findet aber keinen Weg daraus, es umzulernen. Auch sowas wie starkes Jagdverhalten, was wir als extrem empfinden, ist häufig ein oder potenziert sich mit einem Regulationsproblem. Also wenn wir das Regulationsproblem bearbeiten, dann werden die anderen Themen leichter. Das heißt, das ist sozusagen das, was die Glut so richtig anpustet und das Problem richtig entfacht. Das heißt, Regulationsprobleme sorgen dafür oder Überforderung sorgt dafür, dass die Regulation da, wo es für den Hund sowieso schwierig ist, scheitert. Und dann fällt es dem auch schwer, zum Beispiel das umzusetzen, was ihr vielleicht im Training schon angefangen habt zu lernen. Und du hast dann das Gefühl, boah, es geht gar nicht voran, ich üb. Und trotzdem kann er das nicht in den Situationen. Und häufig ist es an der Stelle schlicht und ergreifend die Überforderung, dass der es nicht schafft, drüber nachzudenken, wie denn jetzt nochmal diese bescheuerte, jetzt hatte ich gerade fast ein F-Wort gesagt, mit Sternchen und Piep hätten wir dann hier arbeiten müssen, dieses doofe Verhalten geht, was ihr da letztens geübt habt, da kommt der dann gar nicht mehr dran, weil dadurch, dass der so impulsiv reagiert und sich nicht reguliert kriegt, kommt er quasi nicht an den denkenden Bereich seines Gehirns, sondern bleibt in Erregung und Emotion stecken. Ich habe eben schon gesagt, was die Regulation verhindert, also die Stressprobleme im Alltag. Aber dazu gehören auch zum Beispiel mangelnde Erholungsphasen, fehlende, sichere, für den Hund angenehme Routinen oder auch fehlende Bedürfnisbefriedigung, das Fehlen von dem Ausleben bestimmter, ihm sehr wichtigen, natürlichen Verhaltensweisen. Häufig sind das eben so Dinge wie freies Erkunden oder Jagen oder sonst was. Das heißt, wenn der Hund sehr viel im Gehorsam steht, dann kann das auch für die Impulsivität sorgen. Es kann aber auch sein, dass eine Unklarheit im Umgang zwischen euch oder zwischen ihm, dem Hund und anderen Bezugspersonen herrscht, die das Ganze noch fördert und da noch ein bisschen Öl ins Feuer geht. Oder aber auch, und das ist jetzt ein ganz, 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 ganz elementarer Aspekt, denn das ist einer der größten Mythen überhaupt, nämlich der Mythos ist, dass das Aushalten von grenzwertigen oder leicht überfordernden Situationen, dass das Ganze quasi dafür sorgt, dass der Hund das besser kann und dass der in Zukunft sich besser regulieren kann. Und das ist ein Mythos. Also das Aushalten von Situationen, in denen der Hund viel Impulskontrolle braucht und die schwierig sind und die grenzwertig sind und wo die Eigenregulation nur so gerade gelingt, wenn überhaupt, und ganz viel koreguliert oder wird oder ganz viel unterstützt werden muss oder vielleicht auch dem Hund häufig gesagt wird, wie er es zu tun hat. Das ist das, was tatsächlich diese Impulsivität steigert und die Regulation senkt. Und gerade dieser letzte Punkt, der ist so wichtig. Der ist so, so wichtig, denn das ist nicht nur der Fall, wenn diese Situationen über Gehorsam gelöst werden oder über Strafe gelöst werden, dann sind sie ja auch nicht wirklich gelöst, sondern das ist auch so, wenn du häufig in Situationen gehst, wo du unterstützend koregulieren musst, also wo der Hund es noch gar nicht alleine schafft, wo der auf deine Unterstützung angewiesen ist, damit er die Situation angenehm empfindet. Das heißt, auch das kann sich summieren. Und nur das Erleben dieser Situation und das ein bisschen netter machen reicht eben nicht dafür, dass der Hund das als gute Erfahrung abspeichert, die ihm dann hilft, in Zukunft die Erregung und die Emotionen anders einzustufen, zu bewerten und dann auch zu erleben. Deswegen Obacht mit der Koregulation. Ich hatte es ja schon so ein bisschen gespoilert, dass ich die durchaus auch kritisch sehe. Ich liebe Koregulation, dann, wenn wir erstmal einen Fuß in die Tür kriegen müssen, um Probleme zu lösen. Ich liebe Koregulation, da, wo wir Erleichterung verschaffen wollen, sowohl beim Menschen als auch beim Hund. Ich liebe Koregulation, da, wo wir unerwartet in schwierige Situationen kommen, wo es kritisch wird für dich und deinen Hund. Es spricht überhaupt nichts dagegen, Koregulation einzusetzen, um auch mal die Tür in neue Wege zu öffnen oder um Spitzen von Belastungen, Silvesternacht, Kindergeburtstag nebenan oder sonst irgendwas, wenn dein Hund mit solchen Dingen ein Problem hat, eben zu mildern. Es spricht auch nichts dagegen, wenn du im Begegnungstraining merkst, puh, die Situation wird jetzt echt für meinen Hund zu krass, da über Koregulation zu arbeiten und den Hund eben mit entspannenden und emotional unterstützenden Tools zu begleiten, als solider Sozialpartner, als solide Sozialpartnerin, die eben mit unterstützenden Maßnahmen signalisiert, wir stehen das hier zusammen durch und selbst wenn ich jetzt auch aufgeregt bin, ich bin an deiner Seite und komm, wir machen zusammen das Beste draus. Da spricht überhaupt nichts gegen. Es darf nur nicht zur Legitimation, also zur Erlaubnis werden, viel in diese Situation reinzugeben oder gehen oder den Bogen zu überspannen, sondern da müssen danach Erholungsphasen folgen und es muss folgen, dass du dir überlegst, welche Kompetenzen braucht mein Hund, damit er diese Situation gar nicht mehr als so belastend empfindet und da mit weniger Unterstützung von mir und langfristig auch ohne Unterstützung idealerweise durchkommt? Was fördert die Regulation? Also wie kannst du die Eigenregulation, die Selbstregulation deines Hundes unterstützen? Erstens, wiederholte Erfahrungen mit Verhaltensweisen, die dein Hund die Situation angenehm erleben lassen, sodass er mit einer ordentlichen Portion an Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit durch eine solche Situation geht und sie bewältigt. Das darf auch schon mal zwischendurch ein bisschen knirschen und schwierig sein, aber es darf eben nicht stressen und es muss so dosiert sein, dass es nur, ich sag mal, so ein kleines Gipfelersteigen ist und nicht der super unsportliche Hund die Felswand hochklettern muss. Also es muss sich eine Waage halten und diese Peaks, diese kleinen Herausforderungen sollten weniger sein als die Situation, die der Hund mal so easy durchmarschiert. Ja, also das sollte so 10 bis maximal 15% deines Trainings sollten so Herausforderungen sein und der Rest sollte Routinenschleifen sein, Sicherheit sein, easy, boah, das war leicht, das haben wir geschafft, ach, packen wir doch ganz locker. Das heißt, diese Situation, den Hund regelmäßig erleben zu lassen, das fördert Selbstwirksamkeit und Selbstregulation und Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, also das Bewusstsein für, was schaffe ich alleine und wo brauche ich auch die Unterstützung meiner Sozialpartnerin, meines Sozialpartners. Dann die Peaks, zweiter Tipp, diese Peak-Situation, die Herausforderungssituation so gestalten, dass der Hund möglichst viel immer noch dabei alleine machen kann und du nur das Finale sozusagen unterstützen musst, also in denen der Reiz dosiert wird und er sein Verhalten schrittweise anpassen und sich rantasten kannst und du zum Beispiel lediglich dann, wenn du merkst, jetzt wird's zu eng und er hat's noch nicht gesehen, dass er sich selbst oder er hat sich nicht er spannt sich an, aber er wendet sich noch nicht ab vom anderen Hund, er ist noch so in einem Tunnel drin, dass du nur da unterstützt, dass er sich eben wieder raus und zurücknimmt, damit die Situation nicht eskaliert. Dann das dritte, was du tun kannst zur Regulation fördern, ist, wenn du merkst, du musstest koregulieren und du musstest unterstützen, dass du dann möglichst zügig dafür sorgst, dass du das allgemeine Wohlbefinden steigerst, die Überforderung wieder kompensierst und die Anspannung abzubauen. Manche Hunde mögen da ein bisschen Action, andere wollen vielleicht erstmal rumsitzen oder liegen und durch die Gegend schauen, wieder andere mögen Rennspiel, andere mögen was zu kauen. Also da auf deinen Hund ganz klar gucken. Wir machen das im Tool der Bedürfnisse begreifen in unserer Brave-Methode ganz viel, dass wir gucken, was hilft denn diesem Hund ganz klar beim Regulieren, beim Kompensieren, was tut der selber, was bietet der an, wenn er überfordert ist und wie können wir das in sinnvolle Bahnen lenken? So machen wir das in unserer Brave-Methode, in unserer Trainingsmethode oder Lebensmethode mit unseren Hunden. Dann natürlich ein wesentlicher Aspekt ist das Reduzieren des allgemeinen Stresses. Also das, was ich vorhin erzählt habe, was sich da so aufsummiert, mal zu gucken und vielleicht mit einem Ampelsystem zu arbeiten und zu sagen, okay, ich nehme jetzt in den und den und den Situationen Stress bei meinem Hund wahr. Ich gucke mir den Hund mal genau an, wie oft sehe ich eigentlich Stressmerkmale. Und dann gucke ich mir die Situationen an, in denen ich die sehe und mache mir eine rote Liste, an denen kann ich jetzt vielleicht gerade erstmal nichts ändern. Also dein Hund hat mega Stress beim Tierarzt, aber ihr müsst im Moment dahin und du kannst da jetzt noch nicht so viel dran ändern in dieser Akutphase, dann kommt das erstmal auf die rote Liste und wenn dann diese Akutphase, der Notfall sozusagen vorbei ist, dann weißt du, du kannst das später trainieren, dann rutscht es auf die Gelb- oder Grünliste im Sinne von, kann ich was dran ändern, kann ich was tun, ist machbar. Das heißt, du guckst dir alles an, wann, wie, wo dein Hund Stresssymptome zeigt, lernst deinen Hund zu lesen, sortierst das in dieses Ampelsystem ein. Rot ist, kann ich jetzt aktuell nichts dran machen. Gelb ist, kann ich mittelfristig was dran machen. Und grün ist, jo, können wir jetzt angehen. Und dann nimmst du dir die erste grüne Sache vor und guckst, dass du Stück für Stück Stress, allgemeinen Stress und Überforderung reduzierst, parallel Wohlbefinden steigerst. Das macht das Fell dicker und unterstützt somit auch die Eigenregulation des Hundes. Und natürlich, korregulieren unterstützt auch die Eigenregulation des Hundes. Und wenn du nur so viel wie nötig, nicht wie möglich korregulierst, dann kann dein Hund sich da auch nochmal weiterentwickeln. An der Stelle, mir ist es lange aufgefallen, dass ich es nicht ertragen habe, wenn meine Hunde laut waren, wenn meine Hunde stark erregt waren, wenn ich das Gefühl hatte, die sind wütend. Irgendwie hatte ich immer sofort das Bedürfnis zu harmonisieren, auszugleichen, zu unterstützen und viele Emotionen, die unsere Hunde haben, gehören eben auch zum Leben dazu. Und solange Wut zum Beispiel aufwallt und wieder runterfährt, ist sie gar nicht dramatisch. Die gehört zum Leben dazu, wie Fröhlichkeit. Und sie ist etwas, was auch sehr viel Kraft und Veränderungsbereitschaft gibt, ohne dass wir sie provozieren wollen. Was ich damit meine ist, nur weil dein Hund mal wütend ist, musst du nicht sofort was tun. Wenn das natürlich Dinge sind, die euer gemeinsames Zusammenleben beeinträchtigen, dann ist es wichtig, dass du daran arbeitest, dass er gar nicht mehr nötig hat, diese Wut an der Stelle zu empfinden. Ich finde es wichtig, auch mal hinzugucken, wo reguliere ich vielleicht ein bisschen zu früh und so ein bisschen zu schnell, weil vielleicht mein Gehirn mir sagt, boah, früher in der Situation hat die Nayeli zum Beispiel gebissen und dann habe ich immer sehr, sehr, sehr früh reguliert, weil ich ja Angst davor hatte, dass sie wieder zubeißt. Das hatte ja dramatische Konsequenzen für mich, für sie, für unser Zusammenleben, für denjenigen, der gebissen wurde. Wenn ich nicht ich oder einer aus der Familie es war, war es auch dramatisch. Und dann reguliert man sehr früh und verpasst, und das meine ich mit dem zu schnell reagieren, man verpasst vielleicht, wenn der Hund sich weiterentwickelt und nimmt dann auch so ein bisschen Lernchancen, wenn man selbst eben diese Situation als sehr kritisch abgespeichert hat und ganz schnell dazwischen geht. Also Reflexion an der Stelle hilft weiter, sich bewusst zu machen, musste ich da jetzt überhaupt koregulieren oder kann ich beim nächsten Mal noch 5 Atemzüge selber nehmen, mich selbst beruhigen und gucken, ob der Hund es nicht schon alleine kann. So. Ich glaube, da war jetzt eine ganze, ganze Menge für dich drin zum Thema Regulation. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Regulation, Selbstregulation ist, wenn der Hund es schafft, seine eigenen Reaktionen auf Reize, seine emotionalen und Erregungsanstiege zu drosseln, zu verändern und zum Beispiel durch Handlungen wie sich putzen, gähnen, schütteln, das Ganze wieder abzufangen. Koregulation ist, wenn er dadurch dafür die Unterstützung von außen bekommt. Es ist nicht immer sinnvoll, ihm die zu geben, sondern nur so viel wie nötig. Situationen, in denen der Hund die Eigenregulation ihm die schwerfällt oder in denen du viel koregulieren möchtest, machen keinen Sinn auf Dauer zum Training, sondern idealerweise trainierst du die Regulationsfähigkeit und reduzierst die Impulsivität, indem du für ein ausgewogenes Leben deines Hundes so gut wie möglich sorgst. Ich weiß, dass das ganz, ganz viele Herausforderungen birgt, aber dass du eben guckst, wo kann ich da was anpacken, was Machbares erstmal loslegen und dich nicht dran festhältst, wo kann ich nichts ändern? Dass du deinen Hund unterstützt, wo nötig, und ihm gleichzeitig Lernerfahrungen gestaltest, in denen er es gut bewältigen kann. So viel als Zusammenfassung. Falls du Lust hast, dass wir dich dabei begleiten oder falls du mehr zum Thema Brave Concept und Training mit uns Gedanken haben möchtest, lade ich dich herzlich ein, mal auf unserer Webseite vorbeizugucken, dich vielleicht in den Newsletter einzutragen oder auch einfach im Blog zu stöbern. Freue mich, wenn du dabei bleibst. Und ich sag dir eins, ich habe schon wieder neue Ideen für die nächste Episode. Und mal gucken, wann ich dir die liefere. Bis dahin.